Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Märzfolge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Und wir haben uns hier mal wieder in alter Manier zusammengesetzt, nämlich mit einem Bier. Das hat sich gereimt.
Da kommt zünd den Kracher.
Jo. Oh. Ja, der mal Prost, ne?
Ja. Ich finde es gut, dass wir die Folgen immer morgens um 8 Uhr aufnehmen.
Und ja, Bier super. Trinken. Da kommt man richtig gut in den Tag rein, finde ich.
Ja.
Ja. Ja, ist jetzt schon wieder ein Monat her, ne? Bist du schon gespannt, was heute passiert?
Ja, natürlich.
Das finde ich gut. Ich denke nämlich auch, dass der Fall relativ spannend ist.
Okay.
Und ich würde auch direkt anfangen, würde aber vorher mal wieder darauf hinweisen, dass ich jetzt nicht so talentiert darin bin, Dinge richtig auszusprechen. Und falls ich irgendwas falsch ausspreche oder betone, dann tut es mir leid. Ich gebe mir aber größte Mühe. Genau.
Also mir tut das nicht leid.
So. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los, ne?
Ja.
Und zwar, du kennst ja sicher die Band Children of Bodom, ne?
Ja.
Ja, die machen so melodische Metal,
Musik.
Ne? Genau.
Ja.
Richtig. Was wir jetzt musikalisch von denen halten, steht heute nicht zur Debatte.
Zum
Aber
Glück.
Weißt du, warum sich die Band 1997 diesen Namen gab?
Nein.
Okay, dann erzähle ich dir das heute.
Wow.
Und zwar reisen wir dazu nach, wohin, Sascha?
Ist das Finnland oder Schweden oder sowas?
Korrekt,
ja.
Nach Finnland. Wir reisen nach Finnland. Und zwar in die zweitgrößte Stadt Finnlands. Das ist nämlich mit ca. 293.000 Einwohnern Espoo. Und Espoo liegt ungefähr 21 Kilometer von Helsinki, der Hauptstadt von Finnland, entfernt. In Espoo gibt es einen Stadtteil mit dem Namen Bodom. Und dort liegt ein See, der ist 3 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Genauer gesagt ist der See von 5 Stadtteilen umgeben. Aber er hat seinen Namen vom Stadtteil Bodom und heißt Bodominjärvi. Man kann ihn aber auch Bodomsee nennen und das mache ich auch so. Genau. Am 4. Juni 1960 brachen 4 Jugendliche auf, um zusammen das Pfingstwochenende zu verbringen und zu campen. Und zwar handelt es sich bei den 4 Jugendlichen um den 18-jährigen Nils Gustafsson, den ebenfalls 18-jährigen Seppo Beusmann und die beiden 15-jährigen Mädchen Irmeli Björklund und Anja Mäcki. Sie suchten sich eine schöne und ruhige Stelle am Bodomsee und stellten dort ihre Zelte auf. Oder ihr Zelt, also ein Zelt hatten sie. In Finnland darf man ja wild campen, außer in Naturschutzgebieten, Nationalparks und Badestränden. Auch angeln darf man in Finnland, ohne sich extra eine Erlaubnis dafür zu holen. Nils war interessiert an Irmeli. Die hatte allerdings einen Freund. Das hielt Nils aber nicht davon ab, es immer wieder bei ihr zu versuchen. Die 4 haben also geplant, das Wochenende zu verbringen. Die Jungs haben die Mädels dann mit ihrem Moped abgeholt.
Lässig.
Und das war wohl auch das erste Mal, dass die Mädels halt ein Wochenende halt campen gehen. Genau. Später am Abend fingen die Jungs an, Schnaps zu trinken. Das löst ja, wie man weiß, einige Hemmungen. Bei Nils war es so, dass er Irmeli gegenüber nun sexuell aufdringlich wurde. Sie versuchte verzweifelt, sich seiner Nähe und Aufdringlichkeit zu entziehen. Das Benehmen von Nils und das Ignorieren von Irmelis Wunsch, sie doch endlich in Ruhe zu lassen, führte zu einem großen Streit in der Gruppe, sodass sie anfingen, sich gegenseitig lauthals anzuschreien. Irgendwann beruhigte sich die Gruppe und alle legten sich hin zum Schlafen.
Ja, okay. Also wie viele waren das jetzt nochmal insgesamt?
Vier. Zwei Jungs, zwei Mädels.
Ja, okay. Ja gut, die haben sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Schnäppes besorgt. Haben die mit den Mopeds abgeholt, so wie sich das gehört.
Ja.
Ja gut, und wollen halt einfach das Wochenende da am See abhängen und sich einen reinknallern. Ja.
Ja, und ausnahmsweise war es wohl an dem Wochenende auch so, dass es tatsächlich mal Temperaturen in Finnland hatte, dass man auch in den See gehen konnte. Das ist ja jetzt auch nicht, also da ist ja wirklich, in Finnland ist es ja, eigentlich
ja, ich hatte mal geguckt,
fast immer kalt.
Im Mai sind das so 16 bis 18 Grad ungefähr.
Ja, und wir sind jetzt Anfang Juni.
Das heißt, vielleicht haben die dann 20 oder, wenn es ganz hoch kommt, 24 Grad.
Ja, und das ist für die ja wahrscheinlich schon super warm, nehme ich an.
Vermutlich, ja.
Genau. Am Morgen des 5. Juni kommen Badegäste an dem Platz vorbei, wo die vier gezeltet haben. Sie finden ein aufgeschlitztes Zelt und vier blutüberströmte Menschen vor. Sie rufen sofort die Polizei. Als die Polizei und Rettungskräfte am Tatort ankommen, finden sie das aufgeschlitzte Zelt und drei völlig entstellte Leichen, deren Gesichter kaum noch zu erkennen waren. So wie es aussieht, hat jemand mit einem oder mehreren Steinen völlig wahnsinnig auf die drei toten Jugendlichen eingeschlagen. Eines der Mädchen hat es wohl geschafft, während des Angriffs aus dem Zelt zu fliehen. Der oder die Täterin holte sie aber ein und tötete sie auf ihrer Flucht. Nachdem der oder die Täterin die drei mit dem Stein erschlagen hat, stach er oder sie noch etwa 15 bis 20 Mal mit einem Messer auf die Körper ein. Bei den drei Leichen handelte es sich um Seppo, Irmeli und Anja. Aber auch Nils wird am Tatort gefunden. Er hat zwar überlebt, hat allerdings auch blutige Schnittwunden und Kopfverletzungen. Er ist also der einzige Überlebende und somit der einzige, der der Polizei Informationen über den Tathergang geben kann.
Also meine erste Vermutung ist natürlich, dass es selber war und sich dann halt die Verletzung zugefügt hat, damit er fein raus ist, ja, damit er auch wie ein Opfer wirkt. Gut, also warte, der Nils wurde gefunden, war der noch in dem Zelt?
Ja, die
Drei waren noch im Zelt und eine versucht zu flüchten.
Genau, die wurde aber nachher auch wieder ins Zelt geschleppt. Also die haben das so rekonstruiert, dass sie wohl aus dem Zelt flüchten konnte, dann aber von dem Täter oder Täterin erfasst wurde.
Und als Waffen wird vermutet Steine und Messer.
Genau, Messer weiß man, Stein wird vermutet. Also die gehen vom sehr stumpfen Gegenstand, also.
Ah, okay, ja.
Ja, ist ja also 1960.
Wie zerschnitten.
Ja, genau. Also ja, die drei, die da das nicht überlebt haben, müssen wohl sehr, sehr verstümmelt und kaum noch zu erkennen gewesen sein im Gesicht. Und es war wohl so, dass die auch übereinander lagen.
Also so gestapelt.
Zelt. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Komisch.
stellt man sich auch nicht so schön vor, ne? Wenn man dann da hinkommt und sowas vorfindet und gerufen wird und davon ausgeht, dass man, sag ich mal, 4 Leichen vorfindet und dann hat da einer überlebt.
Ja.
Das ist natürlich, ja.
Also wenn er es nicht war, Situation. Ist es natürlich für ihn ziemlich extrem. Wenn er es war, dann, naja, gut.
Dann ist er ziemlich extrem.
Ja, genau. Dann hat er sich's wohl so ausgesucht.
Ja, und dadurch, dass Nils halt der Einzige ist, der überlebt hat, hofft die Polizei jetzt von ihm einfach Informationen zu bekommen.
Ja, klar.
Aber Nils gibt an, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Deswegen greift die Polizei zu einer ungewöhnlichen Methode. Und zwar wird Nils unter Hypnose verhört. Es ist ja so, dass man unter Hypnose auf sein eigenes Unterbewusstsein zugreifen kann und sich so an bestimmte Details erinnern kann, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat. Und unter Hypnose gibt er dann tatsächlich eine detaillierte Beschreibung zum Täter ab. Nun gibt es eine Reihe von Verdächtigen in diesem Fall. Und zwar haben wir da als allererstes Pauli Luoma. Allerdings wurde sein angegebenes Alibi schnell bestätigt, sodass er von der Liste gestrichen werden konnte. Der nächste Verdächtige in der Reihe ist Pentti Soininen. Dieser hatte schon einige Gewaltverbrechen und Einbrüche begangen. Er saß dann auch später im Gefängnis wegen seines kriminellen Lebensstils. Im Gefängnis gab er die Morde an den 3 Jugendlichen angeblich zu. Allerdings konnte man den Wahrheitsgehalt seiner Aussage nicht mehr nachkommen, da er sich 1969 im Gefängnis erhing. Dann wäre da noch Waldemar Gilstrom. Er war für sein aggressives Verhalten bekannt. Dieser gab allerdings an, in der Nacht, in der die Morde passierten, zu Hause gewesen zu sein, und seine Frau bestätigte sein Alibi. Seine Frau gab allerdings später zu, dass das Alibi ihres Mannes eine Lüge war. Ihr Mann hatte ihr aber gedroht, dass wenn sie nicht für ihn lügt, dass er sie umbringen würde. Gilström ertrank im Jahre 1969 im Bodomsee. Es wurden nie Beweise dafür gefunden, dass er mit dem Mord in Verbindung steht. Und somit kommen wir zum letzten Verdächtigen. Und dabei handelt es sich um den zum Tatzeitpunkt 27-jährigen deutschen Hans Assmann. Der war nämlich einen Tag nach der Tat, also am Morgen des 6. Juni, ins Krankenhaus in Helsinki gekommen. Er hatte mit Erde beschmutzte Kleidung an und fragte im Krankenhaus nach Benzin, da er sich dringend die Hände reinigen müsste. Also Reinigungsbenzin, ne?
Also Spiritus.
Die Ärzte meinten auch, auf seiner beschmutzten Kleidung Blut zu erkennen. Außerdem passte die Beschreibung einiger Zeugen, die einen Mann zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts gesehen haben wollen, zu Assmann. Daraufhin informierte das Krankenhaus die Polizei. Die befasste sich aber nur kurz mit Assmann, da dieser ein Alibi vorweisen konnte. Und das, obwohl auch die Täterbeschreibung von dem unter Hypnose gesetzten Nils zu Assmann passte. Nur die langen blonden Haare passten nicht zu Assmann. Der trug seine blonden Haare nämlich kurz. Allerdings waren seine Haare frisch abgeschnitten.
Ja, ist ja klar, dass der einzige Deutsche da in der Story Hans heißt, ja, und blond ist. Mhm. Oh Mann. Also, um das zusammenzufassen, der erste Verdächtige war der sich erhangen hat. Also der eh schon inhaftiert war und sich dann erhangen hatte oder wie?
Nee, das war der zweite. Der erste, der hatte dann der hatte ein Alibi und wurde relativ schnell von der Liste gestrichen. Genau, der zweite hatte sowieso ein kriminelles, kriminellen Lebensstil, kam deswegen ins Gefängnis und hat dann im Gefängnis einem Insassen erzählt, dass er es war, der die drei umgebracht hat.
Also kein offizielles Geständnis, sondern hat sich einfach vor einem anderen profiliert, sage ich mal.
Genau. Und das konnte man dann halt aber nicht mehr prüfen, weil er sich ja dann 69 erhangen hat.
Ja, und der dritte war der ertrunken ist in dem See.
Ja. Genau,
richtig. Der aber seine Frau genötigt hatte, irgendwie eine Falschaussage zu tätigen. Die ihn belastet.
Genau, und zwar war das er hat gesagt, er war zu Hause. Das war er wohl nicht.
Ah, okay, ja.
Zum Tatzeitpunkt. Er hat seiner Frau gesagt, und du sagst denen, ich war zu Hause, sonst bringe ich dich um.
Ah, okay, zum Entlasten. Dann habe ich das eben falsch verstanden. Mhm. Weil ich dachte nämlich so, warum möchte er sich selber belasten und bedroht seine Frau, damit sie ihn auch noch mal belastet? So.
Ja.
Ja,
ach
okay.
So, nee. Er hat das zu ihr gesagt und sie hat das dann halt auch der Polizei so gesagt, hat dann allerdings später der Polizei, also nachdem ihr Mann ertrunken ist, der Polizei gesagt, hier, das stimmte nicht, was ich damals gesagt habe. Und ja, und um diese Verdächtigen gibt es auch immer so relativ viele Verschwörungen. Und zwar ist das bei dem, der ertrunken ist, der halt da seine Frau bedroht hat, habe ich was zugelesen, dass der wohl in der Kneipe gewesen ist, hat sich da tüchtig einen reingezimmert und hat wohl dann erzählt, ja, ich war das, und so weiter und so fort. Und ist auch an dem Abend, an dem er das erzählt hat, ertrunken. Das heißt also, es wird vermutet, dass es kein zufälliges Ertrinken war, sondern ein Mist, jetzt habe ich es erzählt und mich geoutet, jetzt mache ich meinem Leben schnell ein Ende, bevor ich dafür belangt werde.
Ja gut, das könnte auch sein.
Genau, das vermuten
manche. Genauso könnte es aber auch sein, dass der wirkliche Täter mit in der Kneipe war und sich dran gestört hat, dass er sich damit gebrüstet hat.
Das könnte auch sein. Ja, da gibt es viele Spekulationen bei dem Fall. Und bei dem Hans Assmann, da gibt es eine ganz eigene Verschwörungstheorie. Das ist nämlich der war früher bei den Nazis in Deutschland, ist dann ausgewandert und arbeitet wohl dann zu der Zeit, wo er in Finnland lebt, für den, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts falsch sage, BND, glaube ich. Ja, also eigentlich ein kompletter Widerspruch in sich, dass du Nazi bist und dann für den BND arbeitest.
Ja,
und
vielleicht ist er einfach nur obrigkeitshörig.
Genau.
Oder Deutschland.
Ja, der hatte sich auf jeden Fall, er hatte eigentlich nämlich auch lange blonde Haare und er hat sich tatsächlich seine Haare frisch abgeschnitten und die Polizei ist dem auch nicht weiter nachgegangen dann. Also die haben gesagt, okay, alles klar, du hast ein Alibi, du hast keine blonden, langen Haare.
Ja, wenn das mal wirklich so laufen würde.
Deswegen wird halt um ihn diese Verschwörungstheorie vermutet, ne, dass er halt da durch seine Stellung.
Ja, klar, dass deshalb schnell eingestellt wurde.
Ja.
Weil er ja mehr oder weniger Sonderrechte genießt.
Genau, richtig. Und jetzt befinden wir uns mittlerweile im Jahr 2004. Die Tat liegt also schon 44 Jahre zurück. Und da Mord in Finnland sowie in Deutschland nicht verjährt, rollt die Polizei den Fall neu auf. Für viele ist nach wie vor Hans Assmann der Hauptverdächtige. Die Polizei gibt aber an, dass es neue Spuren gibt. Denn mittlerweile gibt es ja die DNA-Analyse. Und zwar hat die Polizei an Schuhsohlen Blut von allen drei Mordopfern gefunden. Die Polizei geht also davon aus, dass die Schuhe, an denen das Blut ist, die Schuhe des Mörders sein müssen, da ja eines der Mädchen bei ihrer Flucht getötet wurde und er ja dann so automatisch in ihre Blutspur gelaufen ist. Jetzt bist du sicher gespannt, wem diese Schuhe gehören, oder? Also hast du eine Theorie, was passiert ist und wer also der Täter ist?
Die Leute, die die Leichen vorgefunden haben, beziehungsweise die drei Leichen und den Halbtoten, die können ja genauso in Blut gelatscht sein. Oder Leute, die dann noch nachts rumlaufen. Mhm. Also
wichtig wäre vielleicht noch zu wissen, dass alle vier Jugendliche, also die drei Getöteten und der Überlebende, die hatten alle keine Schuhe an.
Okay. Mhm. Ja, aber die werden ja vorher Schuhe angehabt haben. Also, es war Nils.
Man weiß es nicht. Okay. Ende März 2004 wird der Mann, dessen Schuhe mit dem Blut von allen Mordopfern besprenkelt war, von der Polizei festgenommen. Und zwar handelt es sich um den einzig Überlebenden der Tat, Nils Gustafsson. Der hatte in den letzten 44 Jahren eine eigene Familie gegründet, aus der zwei Kinder hervorgingen. Außerdem arbeitete er als Busfahrer. Er sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Der Prozess beginnt am 4. August 2005. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für Nils. Er selber plädiert auf unschuldig. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert die Tat wie folgt. Aufgrund des ausgebrochenen Streites unter den vier Jugendlichen wurde Nils aus dem Zelt ausgeschlossen. Dieser hatte sich dann mehrere Steine gesucht und dann das Zelt mit seinem Messer aufgeschlitzt und mit einem Stein auf die drei eingeschlagen. Ein Mädchen konnte dann fliehen. Er lief ihr hinterher und ermordete auch sie. Danach ging er zum Zelt zurück und stach auch noch auf die Körper der anderen beiden ein. Anschließend nahm er die Wertsachen der anderen, um sie zu verstecken, um so einen eventuellen Raubmord vorzutäuschen. Seine Schuhe zog er dann aus und stellte sie circa 500 Meter vom Zelt entfernt ab. Und erst danach fügte er sich selber die im Vergleich zu den anderen Opfern nicht ganz so schweren Verletzungen zu. Deswegen sei auch kein Blut von ihm selber an seinen Schuhen gefunden worden. Was denkst du, Sascha, wie wird das Urteil lauten?
Das Urteil lauten wird, lebenslänglich. Mhm. Wobei das, ich glaube, die Beweislage ist ein bisschen dünn, aber es ist halt schon plausibel. Ist ja wie ich am Anfang schon gesagt habe, so, ne, das wird ziemlich sicher er sein. Es gibt ja häufiger, dass Leute aus der Gruppierung sich dann quasi selbst verletzen, um als Opfer wahrgenommen zu werden und nicht als Täter.
Gut, dann erzähle ich dir es jetzt. Nils Gustafsson wurde am 7. Oktober 2005 vom Gericht in allen Anklagepunkten freigesprochen. Da das Gericht die Beweise der Staatsanwaltschaft als nicht schlüssig empfand und Nils kein erkennbares Motiv hatte. Er bekam vom finnischen Staat rund 45.000 Euro Schadensersatz für das lange psychische Leiden in Untersuchungshaft. Und nach genau diesen Kindern benannte sich die finnische Metalband, nämlich Children of Bodom. Und seit 2016 gibt es auch einen Film, der auf diesem Verbrechen basiert. Und der heißt Lake Bodom. Aber das ist ein Horrorfilm.
Ein Horrorfilm.
Genau, also es ist keine Dokumentation oder so, falls sich den jetzt jemand angucken möchte. Genau, das war der Märzfall. Das heißt, wir wissen leider nicht genau, wer der Täter ist.
Ja.
Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr klären.
Ja gut, die Beweise sind halt echt dünn. Also.
Ja. Und ich glaube, selbst wenn der Nils das jetzt war, kann er nicht nochmal dafür angezeigt werden.
In Deutschland ist das so, ja, wenn du einmal wegen eines Verbrechens verurteilt wirst, und das ist ein Freispruch, ist ja auch ein Urteil,
ja,
dann kannst du wegen derselben Straftat, kannst du nicht nochmal verurteilt werden. Deshalb haben sich ja zum Beispiel die ganzen Nazi-Verbrecher dann erst in Frankreich aufgehalten, wo die dann nicht rangekriegt werden konnten, und zurück in Deutschland konnten sie halt nicht nochmal ein Urteil erhalten. Also da kann man taktieren, scheinbar.
Ja.
Aber diese Tagessätze für Untersuchungshaft und so, das gibt's in Deutschland auch. Da gibt's tatsächlich für alles eine Tabelle, und dann steht da drin, so und so viele Tage, so und so viele Tagessätze. Ja. Und das ist auch gar nicht wenig. Also.
Ach so, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, gar nicht so viel in Deutschland.
Ich glaube, das ist nicht. Ich hatte das irgendwo mal gehört, habe das aber nicht geprüft. Also es war schon relativ viel. Also,
Ja, jetzt bist du auf jeden Fall, kannst du damit vielleicht ein bisschen prahlen.
Womit?
mit deinem Wissen, warum die Band so heißt.
Ach so, ja, täglich werde ich das gefragt. Nee.
Ja, die gibt's ja nicht mehr, die Band, ne? Der Sänger ist an meinem Geburtstag gestorben.
Der hat sich ja auch bös gegönnt, also das.
Ja, der ist auch tatsächlich an den Folgen von seiner Gönnung gestorben, ne?
Wie gesagt, er hat das schon, wie soll man sagen, besonders gründlich betrieben. So, im Jahr wären es in Deutschland 27.375, wenn du ein Jahr lang.
Wenn du 365 Tage in Untersuchungshaft sitzt.
75 Euro ist die Pauschale. Na gut, in der Zeit hast du keine Miete im Zweifel, ne? Also, netto ist das schon nicht schlecht.
Ja gut. Ja, aber wenn er unschuldig in Untersuchungshaft sitzt, ist das schon wenig.
Ja.
Naja gut, würde ich sagen, Sascha, hören wir uns im April wieder, oder?
Bis nächsten Monat.
Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.